Einen schönen guten Abend, meine Lieben. Ob im Auto, unterwegs, bei Freunden, Bekannten oder zu Hause. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Sonntag. Macht's euch nun bequem und freut euch mit mir auf einen außergewöhnlichen Menschen. Er ist so toll. Ich bin so froh, ihn kennengelernt zu haben, schon im Vorgespräch. Gerhard Tscherner ist die nächsten 2 Stunden mein Gast. Er hat das Dach der Welt mit dem Mountainbike erkundet. Seine Abenteuer an einem der höchsten Berge unserer Erde. Heute bis 9.
RBR 1, mein Abenteuer.
Gerhard ist bei mir im Studio. Schön, mein Lieber, dass du dir Zeit genommen hast. Schön, dass du da bist.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, Gerhard Tscherner, er kommt aus Augsburg und er ist Bergsteiger. Klettern ist seine Leidenschaft, Lesen, Packraften, Skitouren, Biken, was für... Wie alt bist denn du eigentlich?
Jetzt muss ich gerade 47. Jetzt musst du gerade kurz rechnen. Es wäre in meinem Alter so selten mehr gefragt.
Nein, du siehst aus wie 46. Also Gerhard, überhaupt kein Problem. Was machst du beruflich oder deine Ausbildung? Was hast du gemacht?
Ich habe tatsächlich mal Zweiradmechaniker gelernt nach meiner Schulkarriere, nach der Realschule. Und habe dann aber relativ schnell mal gelernt, dass ich viel lieber auf Fahrrädern fahre, als an ihnen schraube. Und habe dann nach dem Zivildienst versucht, mit meiner Leidenschaft im Radsport auch mich selbstständig zu machen. Und bin dann über einen Trailsport, also über eine Disziplin vom Mountainbike-Fahren, das ist, also ich nenne es ganz gern Geschicklichkeitsfahren mit dem Mountainbike. Also es geht darum, dass man so Hindernisse überwindet und dabei möglichst nicht vom Fahrrad fällt. Und mit dem habe ich mich dann versucht, so ein bisschen über Wasser zu halten, bin Shows gefahren, eben Vorführungen auf Volksfesten und auf Veranstaltungen und war nebenbei dann als Mountainbike-Guide unterwegs. Und ja, so ging die ganze, ist die ganze Radleidenschaft dann auch so ein bisschen zum Beruf geworden.
Ist das denn das auch, was man kennt, wo man so 10 Meter durch die Luft fliegt? Und dann wieder gut aufkommt?
Na, das ist eher Dirt-Jumpen, also wo man so große, weite Sprünge macht. Das Trailfahren ist eine relativ langsame Angelegenheit. Man springt dabei, also bei so Shows und Vorführungen
über so Paletten. Und dann von einem Fass auf das andere.
Genau, diese Geschichten. Also es war tatsächlich so, dass ich glaube in manchen Jahren mehr Höhenmeter gesprungen als gefahren bin.
Das war das, was ich immer gern machen wollte. Naja, okay.
Nein, ich finde das faszinierend. Also es war für mich, ich habe das in meiner Schulzeit angefangen, es war eine super schöne Beschäftigung, weil die ganze Umgebung von meiner Heimat damals bei meinen Eltern ist ein riesen Spielplatz geworden. Also das ist wirklich eine spannende Geschichte.
Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
Gerhard Tscherner ist heute Abend bei mir, der Buchautor unter die Räder gekommen mit dem Mountainbike zum K2. War das ein Jugendtraum, den K2 sehen zu wollen, den zweithöchsten Berg unserer Erde?
Ja, tatsächlich war es ein Jugendtraum. Also das wollte ich schon lange. Ich kann mich erinnern, dass ich schon als Kind gern Reiseberichte gelesen habe von den Entdeckern dieser Welt, von Amundsen und Scott, die Nordpole und Südpole oder den Nord- und Südpolen entdeckt haben. Und habe auch Bergsteigergeschichten gelesen und dann später, wo ich auch selber aktiv wie beim Klettern war, habe ich natürlich auch die ganze Literatur gelesen von großen Bergsteigern wie zum Beispiel im Reinhold Messner. Und da kommt man natürlich auch auf das Karakorum und den K2 und ich wollte immer mal hin. Und dachte mir auch mal, ja, ich fahre mal ins Karakorum zum Klettern vielleicht, wenn es irgendwann ergibt. Und es hat sich aber nie ergeben. Und ja, dann dachte ich mir irgendwann mal, warum dann nicht beim Mountainbike?
Was hast du denn beklettert? Welche Berge? Wo warst du schon am Berg, wo deine Finger dich gehalten haben an der Felswand?
Also ich glaube, das Markanteste, was man wahrscheinlich kennt, ist das Yosemite Valley, der El Capitan. Also da geht man zum sogenannten Big Wall Klettern. Big Wall Klettern, ja, genau. Also das nennt man so, weil man mehrere Tage da in der Wand ist. Also das ist eine Wand von 1000 Meter, die ist 1 Kilometer hoch. Und steil, senkrecht, teilweise überhängend. Und da haben wir dann 2 Tage drin verbracht. Also man schläft dann auch in der Wand auf so einem aufklappbaren, ich nenne es jetzt mal Feldbett, Portalet heißt dieses Ding.
Und wenn man da runterschaut vom Bett?
Dann hat man einen wunderschönen Ausblick.
500 Meter geradeaus.
Ja genau, da geht's ganz geradeaus senkrecht runter.
Also. Kann mir jemand ein Tempo für meine Hände geben? Ich brauche jetzt erstmal ein paar Takte Musik.
RBR 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von 5 Kontinenten.
Gerhard, du hast eben gerade im letzten Talk erzählt, du hängst in einem Bett an der Steilwand, an einem Berg, wo es 1000 Meter die Steilwand hat.
Wenn man sich nachts mal dreht in diesem Schlafsack, der an der Wand hängt, dann fällt man doch runter.
Nein, man ist die ganze Zeit gesichert. Also selbst nachts, man hat den Klettergurt an und man ist dann mit so einer mit so einer Standplatzschlinge auch am Face gesichert. Also man kann da gar nicht raus. Man könnte zwar vielleicht neben das Bett rollen, aber dann ist man immer nur gesichert. Ja, fällt auch nicht raus. Das macht der Körper irgendwie automatisch.
Und wenn man morgens wach wird und will einen Kaffee trinken in dieser Steilwand?
Dann nimmt man sich den Kocher aus dem Hallbag, so heißt diese große Tasche, die man da hinter sich herzieht, stellt den Kocher ins Porterledge und macht sich einen Kaffee.
Wie kann man denn das Zelt wieder packen, das Bett wieder packen in der Steilwand?
Ja, das ist alles ein bisschen mühsam tatsächlich. Also man muss sich dann aus dem Bett raus bewegen, nebenhin hängen wieder. Man hängt dann in einem Standplatz, sagen wir da dazu. Und dann faltet man dieses ganze Aluminiumgestell wieder zusammen und verpackt es dann und dann geht es auch wieder weiter.
Was ist das denn für ein Gefühl, in dieser Wand zu hängen? Zum Beispiel 800 Meter geht's steil runter und du hängst da mit deinen Händen, mit deinen Füßen. Was ist das für ein Gefühl?
Tatsächlich ist es so, dass wenn man klettert, dass man diese Höhe völlig ausblendet. Also mir geht es zumindest so. Weil man so konzentriert ist auf das Klettern, auf diesen Moment, auf das Fortbewegen, dass man ja gar nicht also vom Kopf her den Raum hat, die ganze Zeit nach unten zu schauen. Also man ist wirklich mit der Wand eigentlich beschäftigt. Das kriege ich dann erst in dem Moment mit, wo ich sicher zum Beispiel, wo eben mein Partner dann vorsteigt, sagt mal, also als erster vorgeht. Und wenn man dann wirklich Zeit hat, da auch mal in der Gegend rumzuschauen. Beim Klettern selber kriegt man das eigentlich nicht mit.
Hat man Zeit, in der Gegend rumzuschauen?
Ja, die hat man. Also vor allem, nachdem wir da nicht so versiert waren in dieser Art der Kletterei, hat es relativ, also wir haben für die Seillängen teilweise ziemlich lang gebraucht und dann hat man beim Sichern auch viel Zeit, sich die schöne Gegend anzuschauen im Yosemite Valley.
Ich bin so fasziniert heute, dass ich fast vergesse, wie das heutige Thema ist. Mit dem Mountainbike wollten wir auf den Berg. Gleich nach der nächsten Musik kommt der steile Anstieg.
RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
Gerhard Schanner, heute Abend in mein Abenteuer mit dem Mountainbike zum K2. Allein dieser Berg, der zweithöchste unserer Erde, über 8600 Meter hoch. Und Reinhold Messner hat mal gesagt, das ist für mich der schönste Berg der Welt. Eigentlich hätte er doch sagen können, der Mount Everest ist der schönste Berg. Ja gut, ich könnte ihn selbst fragen, aber was meinst du?
Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich den K2 auch wirklich beeindruckend fand. Also der steht so schön, so formschön, diese Pyramide steht da so markant. Vom Concordia-Platz aus sieht man ihn eben und er wirkt fast nochmal ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, also ja. Also ich würde auch sagen, dass der K2, also wie sagt man so schön, Berg der Berge, hat ihn der Reinhold Messner genannt, dass es der ist. Ich war zwar am Mount Everest auch schon, aber der wirkt nicht ganz so mächtig, habe ich das Gefühl.
Die Nordseite des K2 von China aus gesehen, die ist ja ganz spektakulär. Ich hab's gelesen. Ich bin ja nur immer drüber geflogen, auch während meiner Weltumrundung bin ich ja über den K2 und über auch den Mount Everest geflogen und ich kann das absolut nachvollziehen, was du oder was Reinhold Messner auch sagt. Um dorthin zu kommen mit dem Mountainbike, braucht man große Genehmigungsverfahren?
Man braucht Genehmigungen, das ist alles an der Grenze zu China natürlich auch, das ist eine sehr sensible Region und durch das mussten wir auch mit einer Agentur vor Ort zusammenarbeiten, die uns eben diese Permits besorgt hat, wobei man dazu sagen muss, das sind klassische Trekking-Permits, weil es gibt jetzt keine speziellen Mountainbike-Genehmigungen, weil da einfach keine Mountainbiker unterwegs sind und man gilt dann halt als Wanderer mit außergewöhnlichem Gepäck.
So sehen die einen auch, gell?
So sehen die einen auch und das waren wir auch die meiste Zeit, muss ich auch wirklich gestehen. Also weil ganz so viel zum Radfahren gab es gar nicht, wie wir uns das erhofft hatten.
Boah, Junge. Jetzt lassen wir sie zu Hause erstmal durchschnaufen. Wir atmen auch tief durch. Ich wische mir die feuchten Hände ab und spiele ein paar Takte Musik. Dann kommen die Nachrichten. Wir hören uns gleich wieder nach 8. Rein geht's in die zweite Stunde heute Abend, kurz nach 8. Mein Abenteuer hat sich heute Abend Gerhard Schanner eingeladen. Er fährt mit dem Mountainbike, man kann schon fast sagen, auf das Dach der Welt. Der K2 ist der zweithöchste Berg mit 8611 Meter. Ganz so hoch fahren wir natürlich nicht, aber über 5000 Meter kommen wir hoch. Seine Geschichte eine Stunde lang bis 9.
RBR 1, mein Abenteuer.
Der Gerhard ist heute aus Augsburg angereist. Seine Familie hat er zu Hause gelassen und sein Fahrrad auch und ist natürlich in konventioneller Weise hier angereist, hier ins Studio. Um auch sein Buch zu bewerben, unter die Räder gekommen. Mit dem Mountainbike zum K2 ist im Knesebeck Verlag erschienen. Gerhard, nun reisen wir ins Karakorum. Wo fliegt man dahin?
Wir sind nach Islamabad geflogen und dann Wenn es gut geht, kann man noch näher an die Berge fliegen. Das hängt so ein bisschen vom Wetter ab. Man fliegt dann noch nach Skardu. Das ist praktisch so der Ausgangspunkt am Fuß des Karakorums, eigentlich für alle Trekkingreisen und bergsteigerischen Aktivitäten.
Also von Pakistan aus, gell?
Genau, ja.
Holt man sich da auch Sherpas?
Die heißen ja dort nicht Sherpas.
Das sind die Nepalesen, ja.
Genau, ja, das ist ein Volk in Nepal. Wir waren auch mit Trägern unterwegs, ja. Wir hatten also einen Guide dabei und vier Träger, die uns unterstützt haben. Anders wäre das auch gar nicht möglich gewesen, muss ich ja wirklich sagen, weil wir waren insgesamt 11 Tage da auf dem Gletscher unterwegs und wir hätten die ganze Ausrüstung und das Essen und so weiter gar nicht selber tragen können. Und von dem her waren wir in so einer kleinen Mannschaft unterwegs und ich war auch sehr glücklich drüber, weil man fährt auch immer sehr, sehr viel von denen natürlich. Also das ist ganz anders, als wenn man jetzt alleine irgendwo unterwegs
man
ist.
Man lebt mit denen, die 10
Man
Tage.
Lebt mit denen, ja genau.
Man hangelt sich langsam höher.
Ja, auch das stimmt, genau. Also das ist eine der wichtigsten taktischen Vorgehensweisen, dass man gerade die Höhe berücksichtigt. Man muss so langsam den Körper an die Höhe anpassen und somit bestimmen sich die Tagesetappen eigentlich eher über die Höhe als über die Länge oder die über die Kilometer, weil man wirklich auf die Höhe Acht geben muss, dass sich der Körper da anpassen kann.
Ist das Fahrrad noch zerlegt auf dem Weg zum K2 oder schon fahrbereit?
Nein, wir haben tatsächlich versucht, möglichst viel zu fahren. Also wir sind in Huscher gestartet und hatten dann bis zu unserer größten Hürde, dem Gondokorolar mit 5650 Meter, hatten wir dann 4 Tage praktisch Zeit und da waren wir auch, wo es ging, auf dem Fahrrad unterwegs.
Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
Gerhard Scherner, nun stelle ich mir das so vor, man ist im Karakorum, man sieht den K2 vor sich majestätisch und hangelt sich langsam hoch, fiebert dann dem Weg nach, den man auf über 5000 Meter hoch ja fahren will. Ersatzreifen, alles hat man dabei?
Nein, Ersatzreifen haben wir keine dabei. Da gibt's Mut zur Lücke. Man kann Reifen auch reparieren unterwegs. Wir haben ein relativ kleines Werkzeugset dabei. Gar nicht viel anders, als wenn man jetzt bei uns in den Alpen unterwegs ist. Und da muss man sich vor Ort einfach behelfen und es klappt da meistens. Also ich weiß, früher bei meinen ersten Reisen habe ich dann oft Ersatzreifen und alles Mögliche dabei gehabt. Aber mittlerweile ist das Material auch so gut, dass man das auch, oder ich sage jetzt mal, mit dem Standardwerkzeug auch durchsteht.
Oh mein Gott.
Und wir hatten auch nur einen Platten, muss ich auch gestehen.
Es werden ja manchmal auch kaputte Autos dort in der Region mit Milch repariert, habe ich mal gehört. Gell? Man muss ja sehr flexibel sein mit.
Ja, genau. Also zu meinen, wir haben natürlich Milch in unseren Reifen, also wir fahren schlauchlos und haben da also eine Dichtmilch.
Dichtmilch.
Aber was wir dann erlebt haben, war tatsächlich, dass man Kuh- oder Ziegenmilch, ich weiß gar nicht genau, was es war, verwendet hat, um die Bremsen von unserem Jeep wieder zu reparieren. Denen ist also die Bremsflüssigkeit ausgelaufen und wir waren eine Zeit lang ohne Bremsen auf diesen abenteuerlichen Strecken unterwegs. Und nachdem es ja da keine Bremsflüssigkeit gibt, irgendwie haben sie dann kurzerhand in der Mittagspause das Fahrzeug mit Milch befüllt und es ging einfach weiter.
Das war ein guter Tipp heute, gell? So für alle Autofahrer, finde ich. So, wenn ihr ein Problem mit Bremsen habt, LKW-Fahrer, Autos, ruft den Gerhard an, Tscherner in Augsburg, der repariert es mit der Milch. Vollmilch, Haarmilch, was auch immer für eine Milch. Dann haben die mit Handbremse oft gebremst, die Jeeps, gell?
Ja, am Anfang, wo eben die Bremsanlage nicht mehr funktioniert hat, hat er es tatsächlich mit Handbremse gemacht oder er hat dann auch nur so die Gänge reingewirkt, dass das Fahrzeug irgendwie langsamer geworden ist. Aber nachdem es dann mit Kuhmilch wieder aufgefüllt war, die Bremsanlage, hat das wieder wunderbar funktioniert. Zumindest für den Nachmittag, wo wir noch unterwegs waren.
Wir kommen gleich noch zum Thronsaal der Berggötter. Ein zentraler Platz, wo mehrere Gletscherströme zusammentreffen. Was für ein Wort, Thronsaal der Berggötter. Ich nenne meinen Chef der Redaktion weiterhin Dirk. Er ist kein Berggott. Schreibtischgott hier.
RPR1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von 5 Kontinenten.
Nun sind wir hoch, über 5000 Meter und wir wollen jetzt am K2 mit dem Mountainbike weiter hochfahren. Geht das wirklich, Gerhard Tscherner?
Nein, fahren geht da nichts mehr. Also selbst auf 5650 Meter war es so, dass wir vom Lager davor auf 4600 Meter gestartet sind und wir haben da tatsächlich die Fahrräder auf dem Rucksack versorgt. Also wir haben die Laufräder rausgenommen, das Vorderrad, Hinterrad und haben das alles auf dem Fahrrad befestigt, weil der Weg auf den Gondokorolar, also als Radfahrer würde man sagen, das ist eine Wand. Es ist seilversichert, wir haben Klettergurt angehabt, wir haben Steigeisen angehabt, wir haben uns mit einer Jüma, mit einer sogenannten Steigklemme da in diesen Seilen gesichert, dass wir nicht abstürzen und sind dann abends um 8:30 losgelaufen und waren dann in der Früh um 5:30 zum Sonnenaufgang auf diesem Pass oben. Und das hat also mit Radfahren nichts mehr zu tun, das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist eher Radtragen. Und dann geht's auf der anderen Seite runter und wir hatten natürlich die Hoffnung, dass wir drüben runterfahren können vom Gondo Corvalà. Das war die Hoffnung,
fahren. Von 5600 Meter.
Ja, genau. Das war die Idee. Und das geht aber auch nur kurzzeitig, weil man hier durch große Gletscherspalten durchkommt und auch da ist ein seilversicherter Weg. Und wir mussten leider unser Fahrrad erstmal wieder auf den Westvinje-Gletscher runtertragen. Ein bisschen konnte man was fahren, was auch echt spektakulär war. Und sind dann weiter zum Concordia-Platz und haben dann nach 21 Stunden auf den Beinen den Concordia-Platz erreicht.
Den Thronplatz der Götter.
Den Thronsaal der Berggötter, ja genau.
Ah, du machst das schon richtig, der Thronsaal der Berggötter. Was ist das für ein Moment, wenn man da steht?
Ja, der erste großartige Moment war am Gondo Corvalà oben, wo wir zum ersten Mal dann auch den K2 gesehen haben. Eben diese, für mich der Jugendtraum, der in eine Erfüllung gegangen ist. Dann steht man da oben bei strahlendem Sonnenschein und sieht diese weiße Pyramide in den blauen Himmel strahlen. Das war schon mal ein sehr berührender Moment. Und dann am Concordia-Platz anzukommen, eben nach 21 Stunden, war in erster Linie mal Erleichterung, dass es jetzt vorbei ist.
Vergöttern die Träger diesen Platz, den Thronsaal?
Also ich glaube, die Träger, sie waren auch sehr froh, dass sie dort waren, weil das so unsere größte Hürde auch war. Aber ich glaube, für sie ist es in erster Linie auch der Arbeitsplatz.
RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
Heute Abend. Gerhard Tscherner, im letzten Talk, ich könnte dir die ganze Nacht zuhören, was du hier erzählst über diese Landschaften am K2 und dann fahrt ihr mit dem Mountainbike den Berg hinunter von 5600 Meter. Hast du Sauerstoff oder kannst du über deine Lunge ganz normal atmen dort?
Das geht noch ohne künstlichen Sauerstoff. Also der Körper kann sich da anpassen. Wir waren dementsprechend taktisch auch langsam unterwegs. Man atmet zwar ein bisschen mehr als auf Meereshöhe, man muss ja schon schnaufen, aber das geht nur sehr, sehr gut. Also das ist nur kein, da braucht man nur keine.
Auch wenn ihr weniger gefahren seid, wie ihr dachtet, war es die Reise deines Lebens?
Es war auf alle Fälle eine der Reisen meines Lebens, ja. Also es war leider so, dass der Gletscher eben, Karakorum heißt auch schwarzes Geröll und dieser ganze Gletscher ist eben vom schwarzen Geröll bedeckt und durch das war das mit dem Fahren gar nicht so gut, wie wir uns das erhofft hatten. Eben wir sind vom Concordia-Platz an den Baltoro-Gletscher rausgefahren leider nicht so viel gefahren wie gehofft, man musste ziemlich viel schieben und auch zwischendurch tragen, aber trotzdem allein die Möglichkeit, dort zwischen diesen majestätischen Granitwänden und den großen Bergen da unterwegs sein zu dürfen, überhaupt zu können, war ein Riesengeschenk. Und das Fahrrad hat auch ganz spezielle Momente ermöglicht mit den Trägern, mit den Einheimischen auf Ort, die ohne Fahrrad jetzt gar nicht möglich gewesen wären. Und von dem her bin ich froh, dass wir das Fahrrad dabei gehabt haben, auch wenn wir jetzt, wenn das Fahrrad auch manchmal mehr Zeit auf uns verbracht hat, als wir auf dem Fahrrad.
Du hast ein Buch geschrieben, unter die Räder gekommen, mit dem Mountainbike zum K2, mit Bildern bestickt, mit Geschichten bestückt und der Knesebeck Verlag hat's rausgegeben. Und dir wünsche ich weiterhin viel Erfolg. Wir werden uns wieder hören und sehen in mein Abenteuer. Danke, dass du da warst, Gerhard.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Was für ein Mensch am Mikro heute. Sie zu Hause sind auch ganz besondere Menschen, weil Sie, meine Hörer sind von mein Abenteuer. Das schon viele, viele, viele Jahrzehnte. Ich bin Rainer Meutsch. Tschüss.